Einen wunderschönen guten Morgen euch. Morgen, ich möchte mich noch ganz kurz als Überleitung von den Ansagen auf die Predigt an das mit der Kindersegnung anschließen. Die wird nämlich am 25.02. stattfinden. Hier, ganz normal, normale Sonntagsgottesdienstzeiten, aber wir werden im Anschluss ein gemeinsames Essen machen. Und vielleicht wer von euch das aus dem Amerikanischen irgendwie kennt, vor allem bei den Baptisten, die haben ja gerne so ein sogenanntes Potluck, also dass man irgendwie, jeder bringt eine Auflaufform mit oder ein Salat oder irgendwas in die Richtung, sowas würden wir auch gerne machen. Also irgendwas, was sich kalt zum Essen eignet, irgendwas, was man hinstellen kann, wo man keinen großen Aufwand hat. Und wir freuen uns auf Freiwillige für die Küche, weil wir nämlich gesagt haben, wir würden gerne den Eltern, deren Kinder gesegnet werden und den Leuten, die sonst immer die Küche schmeißen, mal eine Auszeit gewähren. Deswegen freuen wir uns darauf, dass sich ganz viele freiwillig melden werden, weil wenn sich, glaube ich, was haben wir gesagt, in den nächsten 2 Wochen keine Freiwilligen melden oder nicht genügend, dann werden wir zwangsverpflichtend, also irgendjemanden. Von dem her, wir freuen uns auf viele Freiwillige und wie wir schon gehört haben, weil wir ein bisschen dabei sind, Entschuldigung, bisschen Mehrwert wieder auf Gemeinschaft, Essen, Gastfreundschaft zu legen, möchte ich heute ein bisschen was zu dem Thema euch mitgeben. Und zwar geht tatsächlich ziemlich viel ums Essen, nämlich über unsere christliche Freiheit untereinander. Die christliche Freiheit in der Gemeinschaft. Und wer eine Bibel dabei hat, darf ganz gern das 14. Kapitel des Römerbriefs aufschlagen. Da werden wir uns heute das ganze Kapitel ein bisschen anschauen, aber vor allem den Vers Nummer 3, wo es heißt, wer ist, verachte nicht den, der nicht ist, und wer nicht ist, richte nicht den, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Und wir kennen das alle, wir sind Menschen. Und jeder hat so seine Ecken, seine Kanten, der eine mehr, der andere weniger. Und wenn man in Gemeinschaft ist, vor allem in sehr engen Gemeinschaften, vielleicht am Tisch oder so, dann merkt man das teilweise sehr schnell. Also im Englischen gibt es so diese Floskel, never meet your heroes, also triff niemals deine Helden, weil du merkst irgendwann mal, das ist auch nur ein Mensch. Also ich habe da eine ganz lustige Story dazu, ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe, aber so einen großen Teil meiner theologischen Prägung habe ich von einem Theologen sozusagen, dessen Podcast ich 3-mal die Woche gehört habe. Und irgendwann, meine Frau und ich haben frisch geheiratet, kommt der Kerl für einen Vortrag nach Frankfurt. Und ich dachte mir, super. Aber meine Frau wird da keinen Bock drauf haben, das sparen wir uns. Und dann sagt sie, ja, fahren wir doch einfach hin. Und mir die Kinnlade bis da unten, okay, buche ich ein Hotelzimmer. Dann fahren wir 6 Stunden nach Frankfurt, fahren hin, hören uns den Vortrag an. Ich habe mir extra so eine Fliege gekauft, auf der so ein alter, toter Theologe drauf war. Und meine Frau sagt zu mir so, was ist das? Das ist komisch. Das wird niemand cool finden. Ich denke mir, okay, lass mich wenigstens, hat 50 Euro gekostet, war vielleicht dumm, aber schauen wir mal. Wir gehen durch die Tür, 20 Minuten zu spät. Der Theologe vorne sieht mich, schaut die Fliege an, starrt und ich wusste sofort, wer hat es gesehen. Und nach der Ding kommt er und mitten in der Predigt sagt er, der junge Mann in der Fliege, die ich auch besitze. Und habe ich mich wahnsinnig toll gefühlt. Und im Nachhinein habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten und höre die Woche drauf dann sein neues Programm. Und dann erzählt er so, ja, von seinem Deutschland-Trip und sagt so, ach ja, übrigens, ich habe übrigens einen Stalker in Deutschland. Der ist extra 6 Stunden gefahren, um nach Frankfurt zu kommen. Und ich dachte mir so, also entweder gibt es 2 Leute, weil wir waren eigentlich die Einzigen, es waren 2 Abende, aber in dem einen Abend waren wir die Einzigen, vielleicht ist am Vorabend jemand 6 Stunden gefahren, um ihn zu belästigen, aber vielleicht meint er mich. Dann habe ich versucht, einen Kommentar drunter zu schreiben, ist nie gelesen worden, dachte mir, okay, auch nur ein Mensch. Egal, ich bin trotzdem dankbar für das, was er in meinem Leben bewirkt hat und ich habe jetzt eine lustige Story zum Erzählen. Und so oft ist es, glaube ich, wenn wir uns besser kennenlernen, dann merken wir auch, wir ticken teilweise ein bisschen anders als der andere und manchmal kann das zu Reibereien führen. Und deswegen handelt ein großer, großer Teil des Neuen Testaments genau von solchen Sachen, dass wir, wenn wir jetzt hier ein Leib sind, auf den Ölbaum gepflanzt, ein Volk Gottes, aus Nicht-Juden und Juden zusammengesetzt, eine Kirche. Wir sollen uns jetzt nicht gegenseitig an die Gurgel gehen wegen Sachen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und allen voran das Essen. Und die frühe Christenheit hatte ganz, ganz große Probleme damit, dass die Juden und die Heiden gegenseitig sich an die Gurgel gegangen sind über das Essen. Weil ihr wisst ja wahrscheinlich, die Juden haben im Gesetz Mose eine ganze Reihe an Speisegeboten erhalten. Und das zu halten war wichtig und richtig, weil Gott gesagt hat, dass man es machen soll. Also es gibt ja den einen oder anderen immer, der sagt, ja, wir müssen für jedes Speisegebot im Alten Testament eine ernährungswissenschaftliche Begründung finden. Zum Beispiel Schweinefleisch darf man nicht essen wegen der Parasitengefahr oder weil es so leicht verdirbt. Aber ich glaube, ohne Kühlschrank verdirbt eigentlich jedes Fleisch. Von dem her weiß ich nicht, ob das der Hauptgrund war. Mir persönlich würde der Grund reichen, Gott hat das gesagt und ich habe das zu machen. Und deswegen hat Gott gesagt im Alten Testament, ihr sollt das und das und das vom Kamel bis zur Fledermaus nicht essen. Und im Neuen Testament sagt Jesus dann solche Sachen wie, ihr sollt euch, also ich paraphrasiere jetzt, nicht wirklich Gedanken um das machen, was in euch reinkommt, durch euch durchgeht und in der Grube landet, sondern das, was aus euch rauskommt. Nicht das eine macht euch unrein, sondern das, was euch aus dem Herzen kommt, die Bosheit, die Sünde. Also anders ausgedrückt, das, was vor dir auf deinem Teller liegt, das wandert sozusagen nur als, durch dich als Umweg von Porzellan zu Porzellan. Also das gibt dir Kalorien, aber es macht dich jetzt nicht moralisch irgendwie schlechter oder besser. Und das hat gedauert, bis man das verstanden hat. Und deswegen gab es große Probleme, zum Beispiel in Antiochien, da haben die Juden mit den Heiden fröhlich gegessen an einem Tisch und dann kamen ein paar Leute aus Jerusalem, die das noch nicht so ganz begriffen hatten und haben gesagt, hey, das dürft ihr nicht und auf einmal haben sie gesagt, oh ja, das machen wir lieber nicht und Paulus hat gesagt, ihr habt doch alle einen an der Klatsche, Jungs. Ihr lebt wie die Heiden und jetzt kommen die Leute, die sagen, ihr sollt das nicht machen und jetzt tut ihr wieder ganz, ganz fromm, obwohl eigentlich der eine Herr euch beide errettet hat. Und in Rom hatten sie zum Beispiel oder in Korinth das Problem, alles Fleisch oder vieles Fleisch, was du auf dem Markt gekriegt hast, kommt aus irgendeinem Tempel und ist vorher irgendeinem grässlichen Dämon geopfert worden. Und du hast eigentlich fast keine Alternativen bekommen. Und da sagt dann der eine, na, ich weiß, dass der Herr ist und wie es im 1. Korinther heißt, wie Paulus selber schreibt, da gibt es viele Herren und viele Götter, sogenannte, aber für uns gibt es nur einen Herrn und einen Gott, unseren Gott, und wir wissen, dass alles von ihm und durch ihm ist. Und er sagt, ich kann das essen, weil ich weiß, diese Kuh ist durch das Gras, das sie genährt worden ist, durch das Wasser, das sie getrunken hat, nicht von Baal oder von Zeus gemästet worden, sondern Jahwe, der einzige Gott, den es gibt, der hat ihr das gegeben und ihm haben wir das zu verdanken. Und dass jetzt irgendwelche Menschen irgendwas Dummes damit gemacht haben, im Grunde genommen, ich weiß, dass das eigentlich egal ist. Und da gibt es den anderen, der sagt, ja, ich weiß, dass es eigentlich nicht so egal ist, weil ich war einer von denen, die da geopfert haben. Ich habe diesen Dämonen geopfert und ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dann schreibt der Paulus was im Vers 2, was, also wenn mal jemand an der Wahrheit der Bibel zweifelt, dass es Gottes Wort ist, dann liest ihm das vor. Da heißt es aber, wer schwach ist, der isst Gemüse. Also, das, ja, ich hoffe, ihr wisst, wie es gemeint ist. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst jetzt kein Fleisch in dem Sinn, dass er hier nicht das isst, was aus dem Tempel der Götter, der Götzen kommt. Und dieses Problem war so, dass die sich gegenseitig, ich möchte nicht sagen, an die Gurgel gegangen sind, aber es gab zumindest Unstimmigkeiten. Und Paulus sagt ihnen dann, sie sollen da nicht, darüber nicht streiten. Denn, wie er schreibt dann, denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und etwas später heißt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und deswegen, glaube ich, bietet das einen guten Ansatzpunkt sozusagen, um all die Dinge beurteilen zu können, die uns heute vielleicht betreffen können, wenn es darum geht, welche Sachen darf ich jetzt zum Beispiel essen oder trinken. Weil es könnte sein, dass ihr eingeladen werdet beim Dinner for Eight und dann steht da eine Flasche Bier oder Wein. Und der eine oder andere denkt vielleicht, wow, Christen und Alkohol, das geht ja gar nicht. Und der andere sagt, nee, In der Bibel steht, Gott hat den Wein geschenkt, um unser Herz zu erfreuen. Ich kann aus bestem Gewissen ein bisschen Wein oder Bier trinken. Und warum das funktioniert, warum der Starke sozusagen im Glauben das kann, dann da lesen wir im 1. Timotheus, muss ich nur kurz meine Zettelwirtschaft in Ordnung bringen, da heißt es, nachdem er darüber gesprochen hat, dass es Irrlehren gibt, die den Genuss bestimmter Speisen verbieten wollen, sagt er, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere oder wahrscheinlich 90% haben schon mal irgendwie das vor den Latz geklatscht gekriegt, wenn es um irgendwelche gesellschaftspolitischen Themen ging, vor allem um Sexualität. Ja, ihr Christen, die Tatsache, dass ihr sagt, Homosexualität ist Sünde, das ist totale Heuchelei, weil ihr pickt euch einfach nur das aus der Bibel raus, was ihr wollt, weil du sagst zwar, da steht, der Mann soll sich nicht zum Mann legen wie zu einer Frau, aber es steht auch drin, du sollst kein Schweinefleisch essen. Und du hast ja einfach, weil du Bacon so gern isst in der Früh, hast du dir das eine rausgeklatscht und mit dem anderen, da diskriminierst du jetzt jemanden. Aber tatsächlich ist es so, jemand, der sowas sagen würde, hat eigentlich ziemlich keine Ahnung. Der hat sich mit dem Thema noch nie wirklich befasst, weil wer sein Altes Testament kennt, wird es in den Grundzügen so schon gesehen haben, die Gesetze sind oft nicht gleich Gesetze. Es gibt das moralische Gesetz, das Gottes Charakter widerspiegelt, was im Groben in den 10 Geboten zusammengefasst ist. Und dann gibt es eben diese kultischen Gesetze, diese Reinheitsgebote, die dafür dienen sollen, das jüdische Volk als ein solches von den umliegenden Nationen abzugrenzen. Und beste Veranschaulichung sozusagen, 3. Mose, Kapitel 18, da steht eine ganze Litanei an sexuellen Sünden, das alles sollen sie nicht machen. Und dann heißt es nicht, das ist dafür da, dass ihr euch abgrenzt von den Heiden, sondern es heißt, all diese Sachen haben die Völker, die vor euch im Land waren, getan und deswegen hat das Land sie ausgespien. Also man merkt, alle Völker auf der Welt werden nach diesem Gesetz gerichtet. Und dann gibt es Dinge wie, du sollst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen, das machen die Juden heute noch nicht, dass sie Fleisch und Milch trennen. Das ist dafür da, dass sie sich nicht vermischen mit den Völkern, weil aus ihrem Volk der Messias kommen soll. Aber eigentlich, wenn wir bis zum Anfang zurückgehen, finden wir eine Schöpfung vor, in der alles sehr gut ist. Also das Wort, die Phrase, die im Hebräischen dafür verwendet wird, ist Tov Meot. Tov heißt gut und Meot heißt ziemlich oder sehr. Also alles, was Gott geschaffen hat, war sehr gut. Und tatsächlich, kleiner Funfact, für den es interessiert, die katholische Kirche sieht das ein bisschen anders. Bei denen sozusagen braucht es noch was drüber hinaus bei der ursprünglichen Schöpfung, das sogenannte Donum Super Aditum, also das darüber hinaus gegebene Geschenk, also übernatürliche Gnade, um sozusagen die Schöpfung richtig gut zu machen. Und eigentlich ohne das wäre die Schöpfung nicht Tov Meot, sondern Meh Meot, also passt schon irgendwie. Und im katholischen Verständnis, soweit ich es verstanden habe, wenn Adam fällt, verliert er dieses darüber hinaus gegebene Geschenk, aber behält im Grunde genommen einen Großteil seines Verstandes und alles Mögliche bei und kann sozusagen durch sein Nachdenken und alles trotzdem wieder zu Gott finden und sozusagen dann irgendwann durch das Taufsakrament kann dann der katholische Christ wiedergeboren werden, vorher aber schon einiges begreifen. Und bevor ich jetzt noch mehr verwirre, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass die Bibel, wenn man sie sprechen lässt, was anders sieht. Also es ist nicht einfach nur Bastjo, sondern es ist sehr gut. Und alles, was Gott gegeben hat zur Speise, war sehr gut. Selbst das Fleisch, das damals noch nicht gegessen werden sollte, weil es noch keinen Tod gab vorher und kein Leid. Ich bin mir sicher, Gott hat das alles im Hinblick auf das, was kommen soll, uns so geschaffen, dass es uns selbst, wenn wir das mal essen müssen oder dürfen, später im Laufe der Jahrhunderte gut tun wird. Und jetzt stellt euch mal vor, sozusagen die Schöpfung ist wie ein Sandwich. Und warum erzähle ich das? Die katholische Kirche sozusagen würde dann sagen, das Sandwich ist, naja, ganz okay, aber was wirklich das toll macht, dieses Sandwich, ist die scharfe Soße obendrauf. Dann ist es ein echt tolles Sandwich. Wir würden sagen, dieses Sandwich ist von Natur aus echt super. Das ist das beste Sandwich, was du jemals gegessen hast. Das Problem ist nur, als Adam sündigt. Beim einen verliert es die scharfe Soße und ist wieder das langweilige Sandwich. Das so, wie es die Bibel darstellen würde, würde das Sandwich runterfallen und in einem Hundehaufen landen. Beim Sündenfall. Wir fallen in Sünde und die Sünde befleckt jeden einzelnen Aspekt unseres Seins sozusagen. Und du hebst das Sandwich auf und du hast jetzt an jedem Teil eigentlich irgendwo so den Hundehaufen kleben. Und eigentlich ist das eklig. Und deswegen, wenn du sozusagen das so haben würdest, so ist es, wenn was den Götzen geopfert ist. Das ist unrein und das ist jetzt bäh und keiner sollte das wollen. Jetzt kommt aber Jesus und seine Gnade macht alles neu und er bringt eine neue Schöpfung in diese alte sozusagen, die irgendwann einmal verwirklicht werden wird. Und diese Gnade ist es jetzt, die das reinigt und heiligt. Und sozusagen, stellt euch vor, du hast ein super Waschmittel und es wäscht jetzt dieses Sandwich völlig rein. Und das, was vorher alles besudelt war, ist jetzt wieder super. Und du darfst es dem geben, der glaubt und der sagt, hey, ich darf das in Dankbarkeit annehmen, weil so wie es Gott geschaffen hat, ist es sehr gut. Und ich darf das essen. Das ist der starke Bruder. Und dann hast du vielleicht den schwachen Bruder. Der schwache Bruder sagt, ja, ich weiß, das alles hat Gott für mich getan. Aber das Problem ist, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Geruch von was Ekligen immer noch in der Nase habt, obwohl das alles schon weg ist. Wer Windeln wechselt, der kennt das. Du riechst das immer noch. Und der schwache Bruder sagt, ich weiß, dieses Sandwich ist jetzt geheiligt und gereinigt worden. Es ist wieder so, wie es früher war. Aber ich habe den Geruch vom Hundekot immer noch in meiner Nase. Und er sagt, aus gutem Gewissen kann ich das nicht essen. Und Paulus sagt zu beiden, der, der es aus Gewissen essen kann, soll es dem Herrn essen. Und der, der es nicht essen kann, der soll es dem Herrn nicht essen. Und beide sollen nach ihrem Gewissen handeln. Und beide sollen einander lieben. Das heißt, du hast eigentlich als Christ die Freiheit, das, was Gott dir gegeben hat, in Dankbarkeit anzunehmen. Das kann Essen sein, es kann aber auch ein Film sein sozusagen. Also es gibt, glaube ich, viele Christen, die sagen, na, Filme darf man nur schauen, wenn Jesus drin vorkommt oder wenn die christliche Botschaft mit drin vorkommt. Meine Perspektive wäre eher so, es sollte keine Sünde verherrlichen und es sollte dem Guten, dem Wahren und dem Schönen entsprechen. Also es muss nicht explizit immer irgendwie ein Evangelium nacherzählt werden, aber es sollte sozusagen in Einklang mit dem Sinn und Zweck von Gottes Schöpfung stehen. Genauso bei Musik. Ich hatte als junger Christ die Diskussion oft mit anderen, welche Musik man denn hören darf. Also Toni hat es schon mal irgendwie so anklingen lassen, dass wie belustigt er über meinen Musikgeschmack mal war, weil ich habe früher sehr viel Metal gehört. Und es gab Christen, die gesagt haben, ja, Metal ist die Musik des Satans. Jemand hat mal gesagt, diese Akkorde wurden in der Hölle geboren. Und ich dachte mir so, naja, ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt wörtlich zu verstehen. Und im Grunde genommen, viele von der Musik, die heute sozusagen verwendet wird, für Lobpreis, ist auch von Leuten entwickelt worden, die wahrscheinlich nicht bekehrt waren. Was machen wir da jetzt? Und dann dachte ich mir so, okay, ich schätze meinen schwächeren Bruder, meine schwächere Schwester und höre diese Musik nicht vor ihr. Darf aber, solange sie keine Sünde verherrlicht und ich selber nicht zum Stolpern komme, daheim, wenn mich sonst keiner hört oder im Auto das hören, weil ich es vor Gott machen kann, weil ich kann Gott dadurch Ehre geben. Und es ist nicht für immer sozusagen, dass man sagt, vorm Einschlafen sollte man sowas hören, weil das macht ein bisschen wach. Aber ich weiß, ich kann es aus vollem Gewissen machen. Genauso wie zum Beispiel, ich bin absolut kein Schlagerfan. Aber ich würde niemandem sagen, hey, diese Akkorde wurden in der Hölle geboren, sondern du darfst das hören, aber bitte mach es nicht vor mir. Aber es ist sozusagen jedem selbst überlassen. Und der Paulus sagt zu den Korinthern, zu diesem Thema, weil sie sagen, alles ist uns erlaubt, also sie tragen das ganz weit sozusagen. Und er sagt, das mag sein, aber nicht alles ist auch hilfreich. Also wenn ich erkannt habe, eigentlich der Herr hat alles gereinigt, ich habe jetzt dieses tolle Sandwich wieder, aber nicht jeder Bissen immer ist super für mich. Ich darf Dinge tun, aber sollte situationsbedingt abschätzen, ist das jetzt richtig für mich? Bringt sozusagen langfristig einen Vorteil für da, wo ich hin will? Und Paulus sagt hier, nicht alles dient der Gemeinde. Ich glaube, man kann es auch ein bisschen weiter fassen. Nicht alles dient sozusagen, dass mein Leben Gott ehren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe die Freiheit, jeden Tag 3x zu McDonald's zu laufen und mich nur von Cheeseburgern zu ernähren, dann würde ich in dem Sinn nicht sündigen, aber ich würde wahrscheinlich immer fetter werden und irgendwann mal vielleicht viel früher sterben, als es uns allen lieb ist oder den hofft den meisten. Und dann stehen meine Frau und meine Kinder ohne Vater da. Und dann hätte im Grunde genommen jetzt hier, obwohl es mir erlaubt gewesen wäre, keiner einen Vorteil davon. Oder ganz blöde Geschichte. Ich habe in meiner Jugend sozusagen, ich bin super gern auf Partys gegangen, habe gern geraucht und Alkohol getrunken. Und ich habe mich bekehrt und dann habe ich jemanden gefragt, hey, wie schaut es denn jetzt aus? Darf ich jetzt noch irgendwie feiern gehen? Oder wir haben es in der Gruppe gefragt, dürfen wir jetzt noch feiern gehen? Und er hat gesagt, ja, aber seid Licht und Salz. Beteiligt euch nicht an den Werken der Finsternis, sondern seid da, wo ihr hingeht, Licht und Salz. Ich dachte, okay, das machen wir. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich freiwillig in dem Club war, das ist schon so lange her, die Kinder, die da geboren worden sind, gehen heute in die zweite Klasse oder sowas. Da stand ich um 3 Uhr nachts auf der Tanzfläche und habe mit meinem Bruder über die Realität der Auferstehung Jesu diskutiert. Und er hat irgendwann mal gesagt, ah, jetzt lassen wir mal kurz, es ist 3 Uhr nachts, die Musik ist so laut, ich verstehe die fast nicht. Er hat gesagt, gut, vertagen wir es auf den nächsten Tag. Und er hat dann am nächsten Tag auch keinen Bock mehr drauf gehabt, dann haben wir es leider sein lassen. Aber ich dachte mir, ich versuche hier Licht und Salz zu sein. Aber irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich so rauchen und trinken, weil ich habe mir dann vielleicht ein Gläschen am Abend gegönnt, ohne dass man da was merkt, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß. Ich kann meine Zeit viel, viel besser mit irgendwas anderem verwenden. Und rauchen habe ich nach meiner Bekehrung nach einer Woche aufgehört. Ich hatte einen Freund, der hat gesagt, durch den ich zum Glauben gekommen bin, der hat gesagt, na, er kann das weiter, weil er hat die Freiheit zu rauchen. Und ich dachte mir, das klingt für mich wie eine Ausrede. Also ich gehe davon aus, dass du nicht die Freiheit hast, damit aufzuhören, deswegen machst du weiter. Aber sagst es, du hast die Freiheit, um weiterzumachen, um sozusagen deine Unfreiheit zu verbergen. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass Nikotinkonsum immer eine Sünde ist. Weil Paulus sagt, wir sollen uns von nichts binden lassen. Wir haben die Freiheit, aber wir sollen uns nicht binden lassen. Und wenn ich mich von irgendwas binden lasse, dann bin ich der Sklave von dem und das ist schon mal wieder nicht so gut. Und von dem her, nachdem ich, keine Ahnung, 8 Jahre nicht geraucht habe, war ich letztes Jahr in Lettland. Und ihr wisst ja, im Norden nimmt man ganz gern so diese Kautabak-Dinger her, so die man sich unter die Lippe steckt, man nennt das Snus. Die Eishockeyspieler nehmen das alle ganz gern her. Wenn ihr mal irgendwie auf die Jungrealschule geht oder sowas, Boden ist voll mit dem Zeug, also ich kenne das nur aus meiner Schulzeit, das wird da ganz gern verwendet. Und ich dachte mir, ich habe ja eigentlich drüber gelesen, dass es nicht anders ist, wie wenn ich einen Kaffee trinken würde. Also ich bin jetzt nicht berauscht oder sowas, ich werde nicht süchtig davon und sterben werde ich auch nicht gleich. Eigentlich hätte ich die Freiheit und ich habe die Freiheit aus meinem Gewissen heraus, sowas mal zu probieren. Und dann stehe ich am Flughafen, sage, geben Sie mir bitte das Schwächste von denen. Und die dreht sich um und ich habe das Gefühl, die spielt Ihnen Minimiste und gibt mir einfach irgendeins und sagt da. Denkt mir, okay, gut. Ich habe die Überzeugung, dass ich die Freiheit habe, das mal zu machen. Stecke ich es mir in den Mund, habe es 10 Minuten drin und denke mir, ich glaube, ich hätte es raustun sollen. Die nächsten 2 Stunden habe ich damit verbracht, mit dem Versuch nicht zu sterben. Mir ist sehr, sehr schlecht geworden. Also es war mir erlaubt, aber es war mir definitiv nicht nützlich. Und von dem her habe ich mir dann gedacht, okay, ich lasse das lieber sein, weil ich habe dann gegoogelt, die hat mir 15 Milligramm gegeben, die Einsteigerdosis ist 4. Und ja, kein Spaß. Und von dem her auch nicht zu empfehlen. Also das ist jetzt, wenn jemand sagt, hey, was verzählt der von der Kanzel her vorne jetzt irgendwie, der will uns zur Sünde verführen, das will ich definitiv nicht. Manchmal kann man Sachen machen, die an sich jetzt nicht unbedingt sündig sind, aber sie sind definitiv nicht richtig für einen selber. Und diese Gewissensentscheidung muss man bei Sachen, wo es kein explizites Gebot gibt, selber für sich tragen sozusagen. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, hey, ich möchte, wenn ich zu dir zum Dinner for Eight komme, wenn ich eingeladen wäre, ich will kein Schweinefleisch essen, weil ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Entweder kann es sein, er kommt vielleicht aus einer Kultur, wo das ist, wie wenn wir Hunde essen würden, weil die Koreaner, die für die ist es normaler, dass sie Hundegerichte haben. Und ich hätte als Deutscher, jetzt als Christ, die Freiheit, dahin zu fahren, das zu essen. Ich mache es aber nicht, weil es ekelt mich irgendwie an. Und genauso verstehe ich es, wenn jemand jetzt aus dem muslimischen Hintergrund kommt, der bekehrt sich und sagt, hey, für mich ist Schweinefleisch, ich weiß, ich darf das essen, aber es ist immer noch so, als würde ich jetzt einen Hund essen müssen. Dann würde ich sagen, hey, du hast die volle Freiheit, das nicht essen zu müssen. Wenn er jetzt aber zu mir kommt und sagt, du bist kein Christ, wenn du XY machst, wenn du Schweinefleisch isst oder wenn du Alkohol trinkst oder sowas, dann darf ich sagen, nein, der Herr hat mich erkauft und das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit, Freude und Friede. Und wir sollten uns nicht aufhängen an solchen banalen Sachen sozusagen, Dinge, die in der Grube landen und runtergespült werden, sondern wir sind von einem Herrn, vom Gleichen erkauft worden. Sowas würde ich jetzt ein Überlebender der Titanic sein. Und es zieht mich aus den kalten Fluten des Atlantiks ein Rettungsboot und wir sitzen alle zusammengekauert im Rettungsboot und ich sage zu dem, der mir gegenüber sitzt, hey, mir gefällt deine Jacke nicht. Da gibt es wesentlich wichtigere Sachen in dem Moment. Und ich glaube, so ist es, wenn wir uns gegenseitig an die Gurgel gehen würden. Ich weiß, bei uns in der Gemeinde ist das eh kein besonders großes Problem. Also ich bin mir sicher, dass der eine oder andere persönliche Überzeugung hat, aber ich habe eigentlich hier noch nie irgendwie ein Problem mit sowas erlebt. Also es gibt Gemeinden, wo solche Sachen wirklich Gemeinden gespalten haben, dass jemand sagt, hey, das und das dürft ihr nicht machen und die anderen sagen, doch, wir dürfen das machen und dann sind sie sich alle in die Gurgel gegangen. Von dem her, wenn ihr alle zusammen esst, nehmt Rücksicht auf die schwächere Schwester, den schwächeren Bruder. Und wenn du der schwächere Bruder, die schwächere Schwester bist, tyrannisiere dein Gegenüber nicht. Weil es heißt, der nicht isst, soll den nicht richten, der isst. Weil er es für den Herrn macht und der andere macht es auch für den Herrn. Und der eine soll es aus Überzeugung machen, genauso wie der andere. Und wenn der andere irgendwann mal sieht, hey, du hattest recht, dann freut es euch, aber wirkt es euch gegenseitig nicht rein. Genauso wie mit jetzt kommt bald die Fastenzeit. Und wenn euch irgendwie, also ich finde es gut und wichtig zu fasten. Das ist was die Bibel sagt, dass man machen soll. Und es hat sehr viele Vorteile für einen geistlich und körperlich auch. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich pflichte dich mit mir ab dem Aschermittwoch 40 Tage zu fasten, dann können wir es alle so machen. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, wie in Zürich damals unter Zwingli die Reformation losgegangen ist. Die haben sich am Aschermittwoch alle zum Wurstessen getroffen. Wenn du sagst, du kannst kein Christ sein, wenn du XYZ nicht machst, zum Beispiel bei den Galatern war es das Problem, dass sich Leute haben gesagt, du musst dich beschneiden lassen, damit du Christ sein wirst. Und Paulus sagt, wenn ihr sagt, dass das notwendig wäre fürs Heil von solchen Leuten, wünscht er sich, dass ihnen das Messer besser abrutscht. Ich führe jetzt nicht aus, was das damit gemeint war, aber es war nicht besonders nett. Also es ist echt die Ernsthaftigkeit, dass das, was dich mit Gott vor Gott recht macht, ist der Glaube an Jesus Christus und sein Heilswerk am Kreuz allein. Seine Auferstehung, sein Leben, sein Tod, dein Glauben an ihn, deine Einheit mit ihm und alles andere ist nur Beiwerk. Und deswegen sollen wir uns nicht gegenseitig drangsalieren, sondern wir sollen uns in Liebe annehmen. Weil, wie heißt es, der eine, der achtet auf den einen Tag, der andere für den Tag. Der andere achtet den Tag nicht, der aber achtet darauf nicht für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, dann dankt er Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt für sich allein und keiner stirbt für sich selbst allein. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abgeben. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt ist, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Und der in Vers 13 heißt dann darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Das heißt, wenn ich jetzt als stärkerer Bruder auf mein Recht beharre, sollte ich drauf schauen, mache ich den Glauben meines schwächeren Geschwisterteils damit zunichte oder baue ich den auf? Und Paulus sagt, bevor ich den Glauben von jemandem irgendwie so beschädige, esse ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch, übe ich meine Freiheit lieber nicht aus, um der Liebe willen. Weil ich weiß, wir sind vom selben Herrn erkauft worden. Und das ist mir so viel wichtiger, Gemeinschaft mit meinen Geschwistern zu haben, als hier meine Freiheit auskosten zu können. Wenn er mir jetzt sagt, du bist kein Christ, wenn du das machst, dann habe ich die Freiheit zu sagen, nein, ich kann das machen und ich darf das machen, du kannst mir das nicht vorschreiben, aber wenn er sagt, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dann sollte ich gnädig sein meinem Gegenüber. Anderes Beispiel, das ist mir vorher noch gekommen, zum Beispiel beim Thema Homöopathie. Das werden sich wahrscheinlich die meisten schon irgendwie mal damit beschäftigt haben als Christ, dass du Familienmitglieder hast oder Ärzte, Hebammen, irgendwas und die verwenden das wie selbstverständlich. Und die meisten denken, das ist einfach nur Biomedizin oder irgendwie was Pflanzliches. Aber eigentlich ist Homöopathie im Grunde näher als an der biblischen Definition von Hexerei, als so blöd es klingt, aber als dem, was sozusagen medizinisch heute als Medizin vertreten werden wird. Weil der Wirkmechanismus jetzt nicht irgendwie was in unserem Körper ist, sondern das ist eine Weltanschauung, das ist eine Weltanschauung dahinter. Der Mann, der das gegründet hat, dachte sozusagen, der Kosmos ist alles eins und es ist, je mehr du dieses Mittel verdünnst, desto wirksamer wird es, weil es sozusagen auf einer Informationsebene wirkt. Und rein wissenschaftlich könnte man überhaupt keinen Wirkmechanismus feststellen. Allerdings, laut deren Weltanschauung, gibt es eine Ebene sozusagen, die draußen existiert in der Schöpfung, aber von der die Bibel nichts weiß oder wenn zumindest, dass sie sagt, ihr sollt damit nichts zu tun haben und so würde das wirken. Gottes Wort sagt aber, mit übernatürlichen Dingen, das sollt ihr nicht rumspielen. Also ihr sollt keine Gegenstände verwenden, um irgendwie Sachen zu manipulieren, die außerhalb der natürlichen Welt sind. Das ist die biblische Definition von Hexerei. Und wenn ich jetzt sowas mache, wenn ich sozusagen Homöopathie benutze als Christ, breche ich im Grunde zwei Gebote. Einmal, du sollst keinen Gott neben mir haben und du sollst nicht lügen. Warum? Weil du sozusagen dein Vertrauen auf was Geringeres setzt, als was du eigentlich in Gott setzen solltest. Und du sollst nicht lügen, weil ich sage, Gott hat eigentlich gesagt, die Welt und die funktioniert so und so, aber ich sage, nein, sie funktioniert anders, indem ich dieses Mittel verwende. De facto könnte man sagen, das sind nur Zuckerkügelchen, aber wenn ich jetzt sage, nein, die Botschaft, die ich sende, ist, dass ich mich gegen Gottes Offenbarung stelle, dann ist das Sünde. Und ich glaube, da kann der Feind dann auch ziemlich angreifen, ohne jetzt sagen zu müssen, wenn ich so ein Globuli anfasse, dann werde ich von dem Dämon besessen. Also ich glaube, da braucht keiner Angst haben davor, aber die willige Teilhabe daran, das ist das Problem. Und wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, ich könnte als starker Bruder sagen, oh, mir ist der Zucker für meinen Kaffee ausgegangen, ach, da liegt Globuli rum und zack, ich schütze rein, weil es ist nur Zucker und ich könnte es sogar zur Ehre Gottes machen, weil ich weiß, das ist alles nur Blödsinn, du bist mein Herr und ich kann das einfach wie gewöhnlichen Haushaltszucker verwenden und der daneben sitzt, der vielleicht aus der Esoterik kommt, der sagt, hey, bitte, bitte nicht, weil mir bereitet es echt echt eine Enge in der Brust, weil ich weiß, ich war da früher drin involviert und ich habe mich gegen meinen Gott versündigt, der mich jetzt gerecht gemacht hat. Bitte mach das nicht. Und im Grunde beide sozusagen würden das für den Herrn machen, aus vollem Gewissen. Und ich glaube, das ist ein gutes Prinzip, einschätzen zu können, wie wandle ich in der Liebe und wie kann ich sozusagen mein Leben auch auf dieser Erde zu Gottes Ehre leben und ich darf es auch genießen. Also ich muss mich nicht irgendwie kasteien und sagen, nein, ich darf das und das nicht essen, weil Gott hat mir alles zum Genuss gegeben. Ich darf es mit Dankbarkeit annehmen, aber ich sollte Rücksicht nehmen auf die, die vielleicht durch meine Handlungen Probleme bekommen. Und deswegen möchte ich abschließen damit in Erinnerung zu halten, dass es so viel wichtiger ist als Essen und Trinken, dass wir in Jesus Christus sind. Dass wir nicht den fürchten sollen, der Leib und Leben zerstören kann, sondern den, der uns auf Ewigkeit in die Verdammnis hätte stürzen können, aber es nicht gemacht hat, sondern uns errettet hat. Dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, dass er Mensch geworden ist, das perfekte Leben gelebt hat, das Adam hätte leben sollen, bis ihm sein Sandwich runtergefallen ist. Jesus hat es aufgehoben und Jesus, als er aufersteht, tritt in den Garten hinaus und erfüllt genau das, was Adam hätte machen sollen. Er sorgt sich um den Garten, die neue Schöpfung, und wir dürfen jetzt schon Teil davon sein. Wir dürfen jetzt schon ewiges Leben haben. Wir werden nur noch unser Leib wird sterben, aber wir werden wieder auferstehen und es wird keinen Tag mehr geben, wo wir nicht, wenn wir wieder auferstanden sind, vor Gott stehen dürfen und ihn preisen dürfen für all das, was er für uns getan hat. Und all die, die um uns herumstehen, werden all die Brüder und Schwestern sein, mit denen man sich vielleicht ab und zu mal überquer gelegen ist. Und all der Blödsinn, der wird vergessen sein. Vielleicht lacht man dann drüber, sofern man sich im Himmel noch in der Ewigkeit noch daran erinnert. Wir werden alle vor unserem Herrn stehen. Und in diesem Bewusstsein sollten wir jetzt schon das Leben leben, dass der Herr für uns alle gestorben ist. Er ist das Wichtige und alles andere ist Beiwerk. Und wenn ich was machen darf, aus vollem Gewissen, dann darf ich es machen. Und wenn ich jemanden Anstoß gebe, darf ich es auch machen, aber nicht vor ihm oder vor ihr. Und der, der schwach ist im Glauben, soll sich stärken lassen durch die Gewissheit, dass Jesus alles überwunden hat. Und es wird keinen Teufel geben, keinen Feind geben, nichts Schlechtes, was er nicht unter seine Füße werfen wird. Und sein Wort und seine Wahrheit werden bestehen in Ewigkeit. Und deswegen freut euch über den Preis, mit dem wir erkauft wurden, über die Erlösung, die wir jetzt haben. Und wenn du isst, isst für den Herrn. Und wenn du nicht isst, isst für den Herrn. Mach's für den Herrn. Wie es heißt, was nicht aus Überzeugung kommt, ist Sünde. Mach's aus Überzeugung, ehre deinen Herrn und er wird sich freuen an dir. Und du sollst dich freuen in der kommenden Woche an ihm. Seid's alle gesegnet im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, eine gesegnete Zeit beim Dinner for Ed und jetzt noch eine gesegnete Zeit der Freiheit zu essen, was ihr möchtet oder nicht zu essen, was ihr möchtet im Bistro. In Jesu Namen, Amen.